Ja, hallo erstmal, willkommen zu meinem kleinen Vortrag über Hartmut Esslingers Zeit bei Apple. Wir haben ja draußen den großen Macintosh-Stand, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und da ist ein großes Schild, Frog Design. Und es haben mich unheimlich viele Leute mal gefragt, ja, was ist denn eigentlich Frog Design? Die Idee zu diesem Vortrag ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was hat eigentlich das Thema des diesjährigen Vintage Computing Festivals zu tun mit Apple? Und da wurde ganz schnell klar, dass Hartmut Esslinger in der Zeit etwa von 82 bis 89 unheimlich viele Designs für Apple gestaltet hat. Und da war ganz klar, Hartmut Esslinger, Frog Design ist eigentlich unser Thema auf dem diesjährigen VCB. Hartmut Esslinger hat an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd studiert und gründete 1969 Esslinger Design in Altensteig. Der hat es auch erst 82 in Frog Design umbenannt und wurde eigentlich zu einer der größten Designagenturen weltweit. Hatten Büros in USA, China, Deutschland, Italien. Und die haben für Firmen wie AEG, Logitech, Microsoft, IBM, Lufthansa, SAP, Dell und so weiter gestaltet. Und hier sieht man mal so ein Esslinger Team, die hatten ja ihr Büro, ihre Hauptstelle im Schwarzwald, wie sie da an der Vega-Station arbeiten. Vega Konzept 51K. Das Ding, das steht auch im Museum of Modern Art in New York. Und selbst meine Eltern, die hatten noch dieses Gerät, das ist noch heute funktionsfähig. Das ist eigentlich ein wunderschönes Design. Und für Vega ist ja die Tochter von Sony oder eine der Töchterfirmen von Sony, haben die unheimlich viele Produkte gestaltet, Fernseher, Audiokomponenten, Hi-Fi etc. Und für Sony wurden eben auch ganz andere Designs entwickelt. Ja, da ist das Signal wieder da. Esslinger hat sich eben auch sehr stark fokussiert auf die Verbesserung von Produktionsprozessen. Und diese Sony Triniton, Black Triniton, waren von 74 bis 86 etwa in der Produktion. Das waren hier Sachen, wo sozusagen die gleichen Komponenten für unterschiedliche Fernsehgrößen oder Bildschirmgrößen verwendet werden konnten. Hier sieht man nochmal für Yamaha eine Arbeit, Frick 750, Helm und Motorrad oder auch hier für Cavo Estetica so ein Zahnarztsystem. Ja, letzten Endes für Sony auch Designs für einen Walkman, hier der WM2 und erster Kontakt mit Apple entstand dadurch, dass Apple Anfang der 80er Jahre nach internationalen Designfirmen gesucht hat, die in der Lage sind, Produkte zu gestalten. Apple hat zwar eine riesige Inhouse-Design-Abteilung, aber da war ein großes Durcheinander und es gab ein großes Briefing, das sogenannte Snow White Briefing, was eben tatsächlich auf den Disney-Charakteren von Schneewittchen und den sieben Zwergen basiert. Und das sind im Grunde die sieben Zwerge, sind die einzelnen Produktgruppen und da man acht Produktgruppen hatte, hat man eben die sieben Zwerge, Happy Dog, Frog und so weiter nochmal mit dem Charakter Flower erweitert. Um sich für diesen Auftrag zu bewerben, gab es eben die sogenannte Snow White Briefing und da wurden eben mehrere Designphasen durchlaufen, um zum Schluss dann vor dem Director's Board zu pitchen. Pitch ist eben Wettbewerb unterschiedlicher Firmen und Apple hat sich dann eben nach langer Suche für zwei Firmen entschieden, auf der einen Seite eben Frog Design und auf der anderen Seite die britische Firma BIB, die auch heute noch im Geschäft ist und sehr interessante Gestaltungen macht. Um die Projektziele zu formulieren, wurden unterschiedliche Schwerpunkte definiert. Jobs wollte gerne etwas haben, was Sony-Style ist. Das heißt, er hat gesagt, okay, macht was. Esslinger mochte die Idee nicht so. Das zweite Schwerpunktthema war eben Americana. Das sollten eben Arbeiten sein, die so ein bisschen an das große amerikanische Design erinnern. Raimund Löwy und so weiter. Dann gab es Themenkomplexe für Slabs, modulare Lisa, Designs für Apple II und eben weitere Macintosh-Studien. Und um die Arbeiten für dieses Projekt durchzuführen, gründete Esslinger direkt gegenüber vom Apple-Hauptquartier am Deanza Boulevard ein Büro. Und dann 1982 wurde das eben tatsächlich in Frog Design benannt. Jeder, der schon mal da war, weiß, Deanza Boulevard fährt man, wenn man vom Süden kommt, nördliche Richtung, rechts rein, Infinite Loop Number One. Da ist das Hauptquartier und das war natürlich ideal, da zu arbeiten. Im Endeffekt gestaltete sich dann die Arbeit auch so, dass Esslinger 2-3 Wochen in Kalifornien arbeitete, dann flog er weiter in Schwarzwald, hat dort an Projekten gearbeitet und dann war er wieder einige Wochen in Japan, um dort für Sony zu arbeiten und so ging das ganze Jahr rum. Also eine ganz interessante Karriere. Ja, Classic Sony, Sony-Style, was würde Sony machen, wenn sie einen Apple Macintosh gestalten würden? Und das sind hier die ersten Konzeptentwürfe für die Lisa 1982. Da sieht man ganz schön erste Konzepte mit zwei Laufwerken, integriertes System und hier auch so ein paar externe Komponenten. Ja, vielleicht auch ein bisschen was zum Design, Modellbau. Hier sind Americana-Designs, die so ein bisschen an Raimund Löwy, Charles Eames erinnern sollten. Und wenn man genau hinguckt, dann findet man hier so horizontale Rippen, die finden sich dann spannenderweise auch wieder in den 90er Jahren und Ende der 80er Jahre im Next-Design. Hier ist die Americana Lisa und da sieht man auch schon ein bisschen, dass Esslinger versucht hat, sozusagen in die ganzen Produktgruppen einen einheitlichen Style reinzubringen, eben das Snow White. Ein anderer Schwerpunkt war eben das Slabs-Design. Slabs, das heißt so viel wie Pflasterstein, so relativ klobige, große Komponenten. Man muss sich ja auch vor Augen führen, zu der Zeit hatte man es ja noch mit teilweise mit 5,5 Zoll Laufwerken in voller Bauhöhe zu tun. Das heißt also, eine Designkonzeption kann nur einerseits heißen, man guckt in die Zukunft, was kommt, welche technischen Möglichkeiten wird es geben und die andere eben Boden der Realität, wie kann ein Produkt aussehen mit den Komponenten, die am Markt verfügbar sind. Und hier sind noch ein paar andere Slabs-Studien für die Lisa, CPU, externe Laufwerke etc., Festplatte und weitere Komponenten, normale kleine Tastatur mit Zahlenblock und so weiter. Was immer wieder auftaucht in diesen Arbeiten, ist die sogenannte Workbench-Konfiguration. Das heißt, die Idee, einzelne Computerkomponenten über eine Art Bussystem innerhalb einer Bürokommunikation in Verbindung miteinander zu bringen. Hier sind auch schon eine Ladeschale fürs Telefon, Festplatte etc., vertikale Diskettenlaufwerke und auch schon die Verwendung von Porträtmonitoren. Ist ja in dieser Zeit oft angedacht worden. Man hatte eben kleine Monitorgrößen und dann hat man eben versucht, für den Bürobereich das Beste draus zu machen. Und gerade in der Textverarbeitung ist natürlich eine vertikale Seite optimal abzulesen. Hier sind nochmal Konfigurationen aus dem Slabs-Thema für den Apple II. Ja, da sind dann unterschiedliche Strukturen und man sieht auch in diesen ganzen Entwürfen Hinweise auf die späteren Produkte, die dann entstanden sind. Hier sind Slabs-Design für den Macintosh und zwar hat man eben auch hier versucht, figurative Elemente unterzubringen. Das Ding hat hier den Codenamen Little Astronaut und wenn man so genau hinguckt, sieht es auch so ein bisschen so aus. Ja, und hier stelle ich jetzt nochmal so ein bisschen gegenüber. Macintosh, Sony-Style, Amerikaner und Slabs, wie unterschiedlich da eigentlich diese Produktgruppen für den Macintosh ausgesehen haben. In der Phase 2 dieses Projekts mussten eben doch stärker die ganzen Konzepte und Strategien weiterentwickelt werden und Esslinger ist mit Jobs übereingekommen, dass man die Designstrategie von Apple komplett ändern muss. Die Designstrategie von Apple war bis dato immer so, dass die Designer was entwickelt haben, haben ihre Informationen an die Ingenieure gegeben. Die Ingenieure, ängstlich, konservativ, haben viele gute Konzepte zurückgewiesen und Esslinger war der Meinung, dass Design immer nur von top to bottom laufen kann. Das heißt also, die führenden Persönlichkeiten, die Inhaber der Firma, die CEOs, die müssen eigentlich das Design vorgeben mit den Designern und dann geht das runter zum Engineering. Und hier sind also dann Konzepte, weil in einem die weitere Diskussion ging eben dahin, auch Sachen zu entwickeln, wie sie in 10, 20 Jahren aussehen könnten. Und hier sieht man eben Codename Sneezy, verschiedene Peripherkomponenten. Sie wollten eben auch im Grunde PCs bauen und für die Bürokommunikation nicht nur Apple und Macintosh. Und hier Codename Happy, das ist ein Mac-Design, sieht man auch mal so eine innovative Maus und oben auch Diskettenlaufwerk oben. Ganz interessant hier auch nochmal zu sehen, wie eigentlich ein Designprozess abläuft. Grundsätzlich ist es so, dass erste Konzepte in Schaummodellen hergestellt werden. Das heißt, man nimmt meistens Polyurethanschäume in verschiedener Dichte, die werden dann mit Bandsäge, Schleifpapier etc. auf Form gebracht und damit relativ neutralen Farben einfach übergestrichen, damit man erstes visuelles Konzept bekommt, wie so ein Produkt aussehen kann. Hier ist auch nochmal ein Macintosh als volles Volumen, ja, mit voll integrierten Komponenten, Lautsprecher, Diskettenlaufwerk etc. Und hier auch schon mal eine ausgearbeitete Tastatur. Lisa war eben auch ein Thema. Hier ist die Designgruppe A. Da sieht man auch schon so ein bisschen einen Hinweis auf ein ergonomisches Display. Ergonomie war in den 80er Jahren ein Riesenthema, weil natürlich vielen klar geworden ist, dass wenn jemand 8 oder 10 Stunden am Rechner sitzt, dass man sich auch Gedanken darüber machen muss, wie ist die Sichtrichtung etc. Und auch hier wieder ein Workbench-Thema mit Komponenten, die ich da andocke oder eben entsprechend auch verschieben kann ergonomisch. Ja, spannend, MacBook 1, 1982. Ja, und hier sieht man eben auch schon so Komponenten, wie sie dann auch im Macintosh Portable und später zu tatsächlichen Produkten geworden sind. MacBook 2 Studie, ja, mit integriertem Flachbilddisplay, hier Battery und so weiter. Und das ist die Bashful-Kombination MacBook 3. Das sind Einzelkomponenten, Diskettenlaufwerk, ein Slate und vorne die Tastatur, eben über so ein Griffsystem miteinander kombiniert. Und dann kann man die Sachen eben auch einzeln verwenden. Ja, viel Liebe ins Detail hat eben auch Frog Design für solche Studien verwendet, wie Mäuse, Tastaturen, eben sehr stark auch diese Orientierung auf die weiße Farbe, das Snow White. Und eben diese vielen vertikalen Unterteilungen in vielen Produktgruppen. Hier Grumpy, Codename, Drucker mit einem relativ kleinen Standfuß und da nochmal eine Kombination mit dem Happy Mac in Weiß, eben um einfach auch Volumen zu reduzieren. Diese Studie hier finde ich ganz spannend für die Lisa. Und zwar die Lisa aufgebaut als integrierte Komponenten. Und hier habe ich auch nochmal die Farbkodierung mit reingenommen. Die PC-Boards, die User-Units, Power, Harddisk, Floppy und hier auch wieder zu sehen, 5,5 Zoll Laufwerk in voller Bauhöhe. Das ist modulares Design. Ja, wenn durch die Presse ging jetzt in den letzten Monaten, hat der neue Mac Pro, Apple wird einen modularen Rechner bauen. Das ist eigentlich faktisch vom Designstandpunkt aus gesehen Quatsch. Das ist integriertes Design. Nur weil ich intern Komponenten tauschen kann, ist es nicht modular. Das ist aber hier modulares Design, wo ich Einzelteile habe und die dann eben auch kombiniere. Dieses Snow White Projekt ist dann in eine dritte Phase gegangen. Und diese dritte Phase wurde dann tatsächlich vor Jobs und dem Board of Directors präsentiert. Und hier sieht man auch nochmal so ein Pflichtenheft, würde man im Deutsch sagen, Pflichtenheft. Hier sind die PCs, Mac, Lisa, Workbench, Lisa, Flatscreen-Einheiten, die Tastaturen, Mausstudien, Druckerstudien, verschiedene Boxen, das werden wir auch gleich mal sehen, Monitore und Verbinder. Das Spannende an der ganzen Esslinger-Geschichte ist ja tatsächlich, dass wirklich bis in den kleinsten Stecker, die kleinste Netzwerkverbindung, alles absolut durchgestaltet war in diesem speziellen Snow White Design. Und nicht nur das, auch zum Thema Typografie hat eben Frog Design gearbeitet. Tastaturbeschriftungen der Geräte etc., die sind eben auf die Univers gegangen und später dann für die Apple Macintosh-Serie eben alles in der Garamond. Das ist eigentlich eine leicht angepasste Garamond, aber im Prinzip ist es eine ganz waschechte Garamond. Ja, hier nochmal so ein paar Studien zu den einzelnen PCs. Hier die Weiterentwicklungen, die eben tatsächlich alle auch präsentiert wurden als mögliche voll funktionsfähige Produkte. Sieht man auch wieder externe Laufwerke, unterschiedliche Struktur der Komponenten, Anordnung, Nutzung, mal mit Monitorfuß, mal einfach auf dem Desktop. Und hier sind nochmal zum Happy Mac unterschiedliche Studien, hier auch mit so einem ergonomischen Bildschirmschutz. Das war mal so ein Thema in den 80ern, dass man da so Folien vorgemacht hat. Aber wie gesagt, und dann eben auch ganz spannend hier, das Design der Rückseite, hier mit allen Verbindern, wirklich eine ganz edle Geschichte und eben auch alles in diesem im Snow White Design, hier mit dem Griff zum Rausklappen, also sehr schöne Gestaltung. Hier nochmal ein Happy Mac von oben, also wirklich ein tolles Detail. Ja, Lisa, Codename Doc für den entsprechenden Zwerg. Und hier sind eben mehr Portrait-Monitore zum Einsatz gekommen, aber man sieht auch hier, die Lisa ist komplett vom Design her in der gesamten Produktlinie angepasst an eine Snow White. Und ich stelle hier das nochmal gegenüber. Links haben wir den Macintosh und rechts haben wir die Lisa. Da ist eine einheitliche Formensprache und hier sieht man auch schon ein bisschen die Vorahnung auf die echte Esslinger Maus, wie sie dann auch für den Macintosh 2 und weitere Geräte richtig produziert wurde. Hier ist jetzt auch nochmal eine Workbench Lisa mit einer anderen Anordnung. Man sieht hier, das gesamte System ist eben aktiv. Ich schließe dort Komponenten an und kann eben weitere Details dort hinzufügen. Telefonie war immer ein Thema bei Apple. Hier unterschiedliche Studien, da auch mit dem Printer, der eben auch formal genau in dieses System reinpasst. Ja, das Bashful Book hat jetzt inzwischen für die finale Präsentation Farbe bekommen. Man sieht jetzt auch schon deutlicher die Komponenten und hier ist eben auch schon vom Designmodellbau her zu sehen, dass man versucht, tatsächlich reale Objekte zu bauen. Darüber werden wir später noch ein bisschen was hören. Hier auch noch mal ein bisschen die Anwendungsbeispiele für das Bashful Book. Auch der erste Apple Pencil. Ja, der erste Apple Pencil, der ja dann über 20 Jahre später dann Realität geworden ist. Und dann haben wir hier eben auch nochmal eine andere Studie mit so einer angebrachten Tastatur. Bill Atkinson bei Apple, vielleicht hat jemand den Namen schon mal gehört, hat gesagt, grundsätzlich werden Computer irgendwann eher tablettartig aussehen. Und hier sieht man auch nochmal verschiedene Bashful Book Studien. Hier ein besonderer Schwerpunkt, die Gestaltung der Tastatur. Wie soll eine Tastatur aussehen? Ja, ist sie glatt, ist sie mehr ergonomisch geformt, wie werden die Finger, wie landen die Finger eigentlich innerhalb der Taste? Und da gibt es ja doch eine zahlreiche Varianten. Gerade das Thema Keyboards war eben in diesem Designprozess auch sehr wichtig. Da ist eine Vielzahl von Entwicklungen entstanden, Tastaturen ohne Zahlenblock, Tastatur mit Zahlenblock und mit additierbaren Komponenten. Selbst für Musik, ja, hat man eben eigentlich ein passendes Keyboard entwickelt. Oder auch hier witzig das Telefon mit abnehmbarer Tastatur. Ich habe das Telefon am Ohr und kann dann derweil wählen oder das eben auch wieder integrieren. Und hier auch nochmal verschiedene Mausstudien, auch wieder im Snow White, die viele Unterteilungen der entsprechenden Formen. Und hier sieht man auch mal schön mit einer ganz breiten Maustaste zur Erinnerung. Apple hatte jahrzehntelang nur eine einzige Maustaste und da gab es immer diese riesige Diskussion zwischen PC-Usern und Mac-Usern. Ja, wo ist die zweite Maustaste? Alles Unsinn. Ich habe mein ganzes Leben lang nur eine Maustaste gebraucht und komme damit eigentlich auch immer noch sehr gut klar. Hier auch ein paar nette Studien für Eingabegeräte und hier taucht eben auch nochmal dieser Pencil auf. Drucker, Codename Grumpy, wurden ganz verschiedene Nadeldrucker entwickelt, später ja auch Laserdrucker, aber da komme ich noch zu. Und die sind eben auch alle in dem Snow White. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu schnell. Das sind die Boxes, weil es natürlich auch darum ging, wie verpacke ich periphere Komponenten. Ja? Und in dem Falle sind halt diese Boxes Designs hier, wie sieht ein Diskettenlaufwerk aus, wie kann jetzt im Grunde ein externes Laufwerksgehäuse aussehen. Und hier auch wieder dieses typisch für Snow White, diese horizontalen Unterteilungen, die natürlich eine ganz spannende Doppelfunktion haben. Denn einerseits habe ich dann einen super Ansatz, eine Lüftung reinzukriegen. Zum anderen schaffe ich, wenn ich Kunststoffteile mit Rippen versehe, eine Stabilität und kann sozusagen Materialkosten einsparen. Ja, was fürs Injection Molding, also Spritzguss, von großer Bedeutung ist, wie viel Material verbraucht wird. Allein die ersten Gehäuse vom Macintosh haben eben wahnsinnig viel Material verbraucht. Da gibt es teilweise Gehäuse, die bis zu 10 mm Wandstärke haben und das geht natürlich gar nicht. Hier sind jetzt noch mal ein paar Studien zu Monitoren, also mit Standfuß, ohne Standfuß. Und eben auch hier wieder mit dieser ergonomischen, farbigen, abgesetzten Schicht. Verbinder auch wieder für das Thema Netzwerk, ADB-Bus, das waren so die Standards damals, Apple Talk. Ja, hier sieht man nochmal das Frog Design California Team zusammen mit Apple Inhouse Designern. Hier ist auch drauf Jerry Manock und Terry Oyama, die den ersten Macintosh gestaltet haben. Und das Problem bei deren Design war, dass Rob Grimmel hat sozusagen die Front gestaltet und Terry Oyama die Rückseite. Und aus Gründen der Importsteuer, der Einfuhrumsatzsteuer, wurden die Dinger in Asien zusammengebaut und dann als Monitore in die USA verschickt, dort aufgemacht und dann hat man die Apple, die Macintosh Mainboards da reingepackt. Hier ist Esslinger übrigens nochmal selbst. Und das war eben ein Prozess, der soll ganz grauenhaft gewesen sein. Hier sieht man nochmal das Frog Design Campbell Studio. Hier schön mit den verschiedenen Sachen. Und hier sieht man, hat man einen Einblick in das in die Modellbauabteilung. Jobs hatte Esslinger mehrfach im Schwarzwald besucht und war eigentlich fasziniert davon, wie hoch die Qualität des deutschen Modellbaus ist. Und die hatten ja damals im Schwarzwald schon ein riesiges Designstudio. Und er hat gesagt, wenn ihr den Auftrag für Apple macht, dann baut ihr in Kalifornien genau so ein Studio wieder auf. Und das hat er auch getan. Und hier sieht man eben auch verschiedene Sachen, Oberfräse, Drehbank etc. Das sind alles Dinge, die unglaublich wichtig sind für einen perfekten Designmodellbau. Denn viele Komponenten werden dann aus Holz gefräst und dann eben auch entsprechend Oberflächen behandelt, sodass sie tatsächlich aussehen wie ein reales Produkt. Und da gibt es eben dann halt Funktionsmodelle oder Halbteilfunktionsmodelle, wo dann einfach eine Tastatur mit eingesetzt wird, um zu sehen, wie das Produkt tatsächlich aussieht. Ja, der Apple IIc im April 1984 ist eines der ersten Produkte, die Esslinger tatsächlich für Apple zur Marktreife gebracht hat. Motorola 68000er, maximal 512 Kilobyte RAM und eine Bildschirmauflösung von 512x342. Wenn ihr einen echten sehen wollt, in Aktion, dann kommt zu unserem Stand draußen, da steht einer, man kann sich ransetzen und da sieht man eben auch dieses wunderschöne Snow White Design. Hier sind ein paar Apple IIc Designmodelle, wie das angefangen hat. Hier auch mal schön nochmal zu sehen, wie grob dieser Schaum war, aus dem sozusagen diese Designmodelle hergestellt wurden. Hier ist auch nochmal die erste Studie mit einem Flachbildschirm Und ja, ich gucke auf die Uhr. Ich habe es hier auf dem Presentation Monitor. Dieses TFT-Display, das finden wir auch in unserer Ausstellung dort. Ja, hier sind noch weitere Advanced Editions für die für den 2C und da nochmal das Produktionsmodell. Die Inhouse-Designer, die sind komplett ausgeflippt. Die haben gesagt, was ist das? Es gab auch einen riesigen Presseverriss, weil man gesagt hat, Apple macht Spielzeuge. Aber tatsächlich hat das Times Magazine das Gerät als Design of the Year bezeichnet. Ja, dann gab es ein Macintosh Redesign. 83, 84 hat man da schon angefangen zu arbeiten. Das ist der SE. Und da gibt es eben auch verschiedene Studien, wie so ein SE hätte aussehen können. Hier ist eine Studie von 83 und hier sieht man den Original SE, wie er denn zur Marktreife erschienen ist. Ja, mit der Tastatur, Jörg, nicht? Aber die ersten Konzepte haben eigentlich eine andere Tastatur vorgesehen. Und dann kam schnell der Apple IIe, denn der Apple III hat sich nicht verkauft. Und man hatte gesagt, was machen wir denn? Und wie ich schon anfangs erwähnte, die Designteams bei Apple, die waren also heillos verstritten untereinander. Esslinger hat mal den Begriff geprägt, Form follows Ego. Und im Grunde war das ein Fight und die haben jetzt sozusagen ganz schnell nochmal den 2E nachgeschoben. Hier auch in verschiedenen Komponenten und hier so sah eben auch eine Anzeige aus und da könnt ihr euch vorstellen, dass die sozusagen das Gerät entwickelt haben, dass die da natürlich ziemlich sauer waren, dass Jobs ihnen da mit diesem sozusagen in die Parade fährt. Dann kam eben in schneller Folge der Apple IIgs, das ist 86 und der war eben Nachfolger vom Apple IIe. Ihr könnt euch auch draußen in der Ausstellung einen ansehen. Hier sind erste Designmodelle, wieder Snow White und auch der Printer. ImageWriter 2 ist aus der Zeit, die gesamte Kombi, wunderschönes Design, hier auch mit dem ersten Trackpad. Und auch zum Thema Verbinder gibt es eben auch eine riesige Anzahl von Verbindungen für alles, seriell, DB, Audio, SCSI und so weiter und so weiter und die verschiedenen Stromstecker für die unterschiedlichen Anschlüsse in den Ländern. Hier sieht man auch mal DB15 Monitoranschlüsse und das hier ist das Original Apple Macintosh Design der Verbinder und hier die überarbeitete Version von Frog Design. Ja, zum Thema LaserWriter gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Die Schriften wurden von Apple lizenziert, übrigens bei Berthold in Berlin. Und die haben damals sich einfach eine Canon Engine genommen, haben die gesamten Controller alles weggenommen und haben ein eines Macintosh-Board rangehängt. Und eigentlich waren sie Ideen angedacht mit Tastatur am Drucker und so weiter und so weiter. Ja, der Macintosh 2 ist dann schon eher entstanden unter starkem Einfluss von Scully, dem neuen CEO von Apple. Hier ist ein Designvorschlag von 1985 mit so einem ergonomischen Display und hier sieht man auch die ersten vertikalen Designs, die dann eben auch in dem Quadra und anderen Linien verwirklicht wurden. Porträtmonitor, Apple Porträtmonitor, auch hier so ein bisschen Erinnerung nochmal an die alten Geräte und Scully, der hat im Grunde die gesamte Designkonzeption umgeworfen und hat gesagt, Apple sollte jetzt nicht mehr über ein eigenes Design glänzen, sondern sollte das neue IBM werden, nur besser. Und sein Wunsch war eben im Grunde, last but not least, einen Rechner zu bauen, der eben dem IBM PC ähnlich ist. Und jetzt haben wir hier mit dem Macintosh 2 eigentlich ein Gerät, unten die große Kiste und oben der Monitor drauf, was jetzt zwar im Snow White ist, aber eben doch am ehesten einem klassischen PC-Gehäuse entspricht. Ja, hier bringe ich noch ganz schnell den LaserWriter 2, denn wenn man den Macintosh 2 und den LaserWriter übereinander stellt, hat man formal ästhetisch eine ganz große Übereinstimmung. Phone war auch ein Thema bei Apple. Hier ist das Flip Phone von 1983. Hier das sogenannte Professional Phone, links mit aufgelegtem und rechts mit abgenommenem Hörer. Und auch die Apple Wrist, ein Earphone, war schon 1983 in der Pipeline. Ja, heute telefoniere ich so. Ja, spannend. Einfach spannend. Und auch die Phone-Studien von 84 bis 85 sind auch irre. Ja, ich notiere handschriftlich, faxe das weg, bekomme meine Informationen, habe hier meine Telefonliste und habe das in so einem integrierten Tablett, eigentlich, was wir heute ja tagtäglich machen. Ja, es gibt noch den Apple II CX und das MacBook, die habe ich zusammengefasst, da eigentlich hier die Konzeption eben wirklich dahin ging, eigentlich ein relativ mobiles Gerät herzustellen. Hier ist ein realistisches Volumenmodell und das heißt realistisch, dass tatsächlich die Komponenten am Markt verfügbar sind. An der Stelle vielleicht auch nochmal was zum Thema Produktdesign und Industrial Design. Produktdesign definiert die Form, das kann auch wie auch immer geartet konzeptionell sein. Das Industrial Design, da wird festgelegt, wo kommt die Schraube hin, wo ist der Spritzgusseinlass, wo sind die Verbinder, wo sind die Haken, wo sind die Connectors, wo wird das Board angeschraubt etc. Das ist der Unterschied zwischen Produktdesign und Industrial Design. Und Jobs rausschmiss jetzt inzwischen bei Apple, übernahmen eben zunehmend die Inhouse-Designer. Die Arbeit für Frog wurde immer schwieriger, weil eigentlich sämtliche Projekte, die Frog gebracht hat, torpediert wurden. Hier ist nochmal ein MacBook-Modell. Da sieht man auch nochmal was mit diesem Gelenk hier. Das sieht man auch beim Portable dann später. Hier so ein verschiebbares Display. Spannende Geschichte. MacBook New York, MacBook Apple Pie. Ich bring jetzt hier mal ein bisschen Tempo rein, um auf den Punkt zu landen. Dann gibt es hier noch andere MacBook-Studien. Da kommt wieder das Bashful-Design mit dem Griff dran. Und dann habe ich hier aber einen integrierten Bildschirm und hier wieder die schönen Tastaturen. Mac Slate, Mac Attaché, ja, so ein kleines Köfferchen, was ich so mitnehme. Und das letzte Projekt, was Apple Esslinger für Apple gemacht hat und der Frog Design natürlich war eben Jonathan. Und da war die Basiskonzeption, das ist hier auch wirklich pures, modulares Design. Ich habe für alle meine Sachen CD-Laufwerk, Diskettenlaufwerk, Festplatte, Netzwerkanschluss, habe ich eine eigene Komponente und die werden eben, und da kommt wieder dieses Workbench-Thema, die werden über einen Bus miteinander verbunden. Damals hätte man den Newbus genommen, weil das damals das schnellste Bussystem war. Hier sieht man die Einzelkomponenten und hier sieht man eben entweder ein integriertes oder einzelne Docking-Stations, mit denen man dann seinen Rechner komplett aufbauen konnte. Die Idee war zu sagen, ich habe ein Gerät, das kostet mich $500 und das kann ich dann aufbauen zu einer gigantischen Maschine. Und da gibt es dann also unterschiedliche Komponenten und es sollte eben auch als Multimedia-Device dann anschließbar sein an Fernseher oder ich kann jetzt hier irgendwie einen riesigen Apparat an Komponenten generieren. Und hier sieht man eigentlich auch nochmal diese Schönheit von diesem Jonathan-System. Und ich dachte eigentlich in dieser Diskussion um den neuen Mac Pro, das modulare Design, wenn sie wirklich sowas machen wie was Modulares, dann wird das so aussehen wie der Jonathan. Aber auf der anderen Seite ist mir nach über 30 Jahren im Computer-Business einfach klar, dass der technische Fortschritt immer am Bussystem hängt. Das heißt also, wenn ich eine Komponente habe, die wird besser, dann braucht die einfach einen anderen Bus, um sozusagen zu funktionieren. Also der Dreh- und Angelpunkt eines solchen Systems ist immer der Bus. Insofern sind aus meiner Sicht solche modularen Systeme irgendwo immer zum Scheitern verurteilt. Cancelled. Scully hat im Grunde sämtliche Projekte von Frog Design torpediert. Das Jonathan-Projekt, an dem ja viele Jahre gearbeitet wurde, ist ja dann auch gecancelt worden. Esslinger schreibt in einem Buch darüber, dass eben Scully in die Präsentation reingekommen ist, hat einen Satz verloren, ist rausgegangen und er hat eine Stunde später erfahren, dass das Projekt gecancelt wurde. Aber es gibt eben halt auch noch viele andere Projekte, die möchte ich nur so ganz kurz visualisieren. Color Macintosh, Tommy, cancelled. Rechts daneben, Tommy sollte eben auch kompatibel sein zum Jonathan-System. Dann gibt es hier Studien zum Thema Big Mac. Und da sieht man eben auch unterschiedliche Gehäuseformen für Portrait-Displays. Und das Interessante ist, das Gerät lässt sich kippen, um eben unterschiedliche ergonomische Sichtpositionen abdecken zu können. Dann haben wir hier nochmal den Baby Mac von 1984. Auch eine ganz interessante Studie. Ich habe nämlich hier zwei Handles, zwei Griffe, und ich kann die wahlweise entweder oben rausziehen zum Tragen oder ich ziehe die unten raus, um die Monitorposition zu variieren, oder ich kann dort noch zusätzlich Diskettenlaufwerke integrieren. Und hier sieht man die finalen Designs von vom Big Mac und vom Baby Mac, eigentlich schöne Studien. Man muss sich vorstellen, das war 1985. Es wäre Apple sicherlich nicht so schlecht gegangen, wenn sie in so eine Richtung gegangen wären. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Design DNA. Also, was hat Esslinger eigentlich gesagt? Esslinger hat gesagt, dass ein Unternehmen über eine Gestaltung, über ein Design einen unverwechselbaren Charakter gewinnt. Und das geht eben auch wirklich nur über das Design, weniger über die technischen Funktionen von Produkten. Und jetzt habe ich hier mal gegenübergestellt. Hier haben wir das MacBook Studie 82, 84 und hier haben wir das MacBook, was wir heute täglich nutzen. Hier nochmal die ersten Macintosh-Studien, ja, Baby Mac und hier der iMac, eigentlich relativ große Ähnlichkeit. Oder hier auch nochmal solche Studien, Lisa und ein iMac. Und dann haben wir hier nochmal die Bashful Slates oder Tablets und daneben das iPad. Und ganz zum Schluss nochmal gegenübergestellt die Flip-Phones oder die Wrist-Phones und das iPhone. Vielen Dank. Ja, gibt es noch Fragen? Julie?
Danke für den tollen Vortrag. Ich habe vielleicht nicht richtig aufgepasst. Snow White war ja eine Linie und Slab war eine andere. Und das, wofür Sie sich dann entschieden haben, sah aus wie Slab.
Nein, nein. Snow White, da gibt es eine, ein Pflichtenheft, wurde unterteilt in verschiedene Untergruppen. Und diese Untergruppen, die hatten unterschiedliche Codenamen. Happy Mac, Slabs, Bashful, Grumpy, und diese Namen orientieren sich letztendlich an diesen sieben Zwergen plus Flower. Es gibt eben auch den Flower-Entwürfe oder Bashful, ja, nach Bash. Ja?
Ich habe noch eine Sache, und zwar bei dem Projekt Jonathan, da hat mich dann doch irgendwie erstaunt, dass sowas tatsächlich durchgegangen ist, dass man durch diese vielen Komponenten eben auch überall ein Apple-Logo hat. Also im Extremfall hätte man dann irgendwie Apple-Logo und alles so nebeneinander. Das sah schon, also ob das wirklich so gedacht war. Also ich meine, klar, jedes einzelne Produkt musste irgendwie ein Apple-Logo haben, aber wenn man halt alles aneinander hat, dann sieht das schon ziemlich skurril aus.
Na gut, also die Designentscheidung, die habe ich ja nicht getroffen, naja, aber ich muss ganz persönlich sagen, finde ich es gar nicht schlecht, und B ist eben immer ein Labeling, und wenn ich jetzt eben nur eine Einzelkomponente habe, dann muss die ja ein Label haben. Ich kann ja nichts machen, wo ich sage, ich habe jetzt Produkt A, da ist ein Label dran und die anderen nicht. Ja, es ist eben ein modulares System und da muss jede einzelne Komponente eben dann auch gebrandet sein.
Ich habe noch eine Frage. Frog ist einer von den Zwergen?
Nein, also ja, nein. Frog ist keiner von den Zwergen. Aber man hat sozusagen mit Frog, das ist sozusagen der Sprung ins kalte Wasser. Und darum hat sich eigentlich Frog Design auch erst Frog genannt, weil es, da geht es im Grunde auch ein bisschen um den... die Schneewittchen-Geschichte geht ja auch um den Apfel, der vergiftet sein kann, aber der eben auch Apple ist. Und dann geht es eben auch um den Frog, der in den Teich springt, oder der Frosch, der wach geküsst wird zum Prinzen. Also all diese Themen spielen da rein, warum das jetzt Frog Design heißt. Ja, ich habe ein bisschen Gas gegeben, weil die junge Dame mir da so ein Schild hochgehalten hat. Aber ich bin jetzt eigentlich erst auf dem Punkt. Aber gut, sind noch Fragen? Dann den nächsten Referenten, nicht? Ne?